Ob ein Mensch im Feuer der Liebe zu Gott gewesen ist, erkennt man nicht daran, wie er von Gott spricht, sondern wie er von den irdischen Dingen spricht. Lapidar steht dieser Satz in ihren Tagebüchern, eine der vielen Bergkristalle und Diamanten im Textgebirge der erstaunlichen Frau. Liebe zu Gott und zu den irdischen Dingen, darum allein ging es Simone Weil im Feuer intellektueller und spiritueller Leidenschaft. Selten hat ein Mensch derart radikal Denken und Leben zur Übereinstimmung bringen wollen. Was ihr zu denken gab, macht ihr auch zu schaffen, persönlich wie politisch. Was sie lebenspraktisch erprobte, musste im Denken geprüft und sprachlich genau sein. Nichts lag ihr ferner als eine weltflüchtige Spiritualität, die sich im Alltag nicht bewährt und an den realen Verhältnissen in der Welt vorbeimogelt. Denkend und handelnd, schreibend und lehrend, wird ihr Leben im Ganzen ein Selbstexperiment, ein Laboratorium, eine Zukunftswerkstatt. Wer war diese Frau, die übermorgen vor 100 Jahren in Straßburg geboren wurde? Nur 34 Jahre wurde sie alt. Ihr Sterben Ende August 1943 sammelt wichtigste Lebensfäden. Sie arbeitet damals im französischen Widerstand um Charles de Gaulle in England mit. Die Intensität ihres bisherigen Lebens lässt sie an TBC erkranken. Trotzdem will sie nicht mehr Nahrung zu sich nehmen, als die Kriegsgefangenen und Vertriebenen unter deutscher Besatzung in Frankreich erhalten. Schließlich verweigert sie das Essen überhaupt. Sie will ihre tiefe Verbundenheit mit den Verdammten dieser Erde nicht nur der Absicht nach bezeugen. Ein Denken, das nicht konkret und praktisch würde, gilt ihr als Verrat. Schon an der ersten Gymnasialstelle engagiert sich die junge Lehrerin für die Situation der arbeitenden Bevölkerung. Die Rote Jungfrau, wie man sie schimpft, reist schon 1932 durch Deutschland und analysiert hellsichtig das aufbrodelnde Nazitum und die totalitären Strukturen auch im Kommunismus. Keine 3 Jahre später lässt sich die 25-Jährige vom Schulunterricht beurlauben, um bei Renault im Akkord zu arbeiten, als Packerin am Schmelzofen und als Fräserin 10 Stunden täglich die ganze Woche. Selbst von zarter und gebrechlicher Statur will sie doch bis an den Rand der Selbsterschöpfung das Leben derer teilen, die unter erbärmlichen Verhältnissen ihr Dasein fristen. Damals sei ihr, wie sie schreibt, für immer der Stempel der Sklaverei aufgeprägt worden. Auch während der folgenden Gymnasialzeit arbeitet die studierte Philosophin immer wieder auf dem Bauernhof mit. Die Leute dort begreifen nicht, warum sie, so ein Zeitzeuge, bei der Feldarbeit unablässig über das zukünftige Martyrium der Juden, über das Elend und über die Deportation, über einen furchtbaren Krieg spreche, den sie in naher Zukunft ausbrechen sah. Wohlgemerkt, das war im Frühjahr 1936. Im selben Jahr will sie im spanischen Bürgerkrieg gegen Franco mitkämpfen. Von früh an also ist jener Wille zur Konkretion spürbar, der sich schließlich in der Nahrungsverweigerung der letzten Wochen ausdrückt. Sie nennt es selbst den Geist der Armut, die Solidarität mit den Unglücklichen. Was wie Selbstquälerei aussehen könnte, ist bei dieser lebenslustigen jungen Frau etwas ganz anderes. Im Glutkern ihrer Leidenschaft nämlich steht Christus, von dem sie sich persönlich ergriffen weiß. Er, in ihren Augen der Sklave par excellence, der Unglücklichste von allen, bestimmt ihr Leben und Denken. Zwar in einem jüdischen Elternhaus groß geworden, die Mutter Russin, der Vater Franzose, findet sie doch kaum Zugang zu ihrer Herkunftsreligion, von früh an aber fühlt sie sich vom Geist des Christentums angezogen. Dass dort gerade die Armen, die Unterdrückten, die Unglücklichen im Mittelpunkt der Botschaft von Gottes Gerechtigkeit stehen, das fasziniert sie. Auf der Flucht vor den Nazis findet sie in Marseille im Dominikanerpater Jean-Marie Perrin den wichtigsten Gesprächspartner. Wir erleben eine Epoche, die sich mit keiner früheren vergleichen lässt. Und in unserer gegenwärtigen Lage muss die Universalität, die ehemals implizit sein durfte, sich nunmehr völlig bewusst und ausdrücklich entfalten. Es bedarf der Heiligkeit, die der gegenwärtige Augenblick fordert, einer neuen Heiligkeit, wie es sie früher nie gegeben hat. So notiert Simone Weil in ihrem Brief an Pater Perrin vom Mai 1942. Immer wieder zitiert Simone Weil die Sätze der Bergpredigt. Wahrhaft christlich sei Vollkommenheit erst dort, wo sie Maß nimmt an der Großzügigkeit jenes Gottes, der seine Sonne aufgehen lässt über Guten und Bösen und regnen lässt über Gerechte und Ungerechte. Der Heilige, den Simone Weil im Sinn hat, ist ein Globalpräger, und sein Gebet wird konkret im solidarischen Tun. Im Mittelpunkt steht dann der unter die Räuber gefallene Mitmensch, gesichts- und namenlos, wo auch immer. In den Blick geraten deshalb Strukturen, die Menschen zu Sklaven machen, zu Stigmatisierten und Verdammten. Unglück nennt sie das. Nicht nur körperlichen Schmerz, nicht nur seelisches Leid, sondern eben auch soziale Herabsetzung und Isolierung. Nichts liegt der hochbegabten Frau ferner als eine elitäre Spiritualität bloßer Innerlichkeit. Aber auch sozialkritischer Aktivismus ist ihre Sache nicht. Im Kern ihres Verständnisses von Heiligkeit steht das Geheimnis Gottes, und er ist das höchste Gut, die Wahrheit und das Leben. Aber, wie sie schreibt, die Unendlichkeit der Zeit und des Raumes trennen uns von Gott. Wie sollten wir ihn suchen gehen? Wie sollten wir zu ihm gelangen? Simone Weil bekennt von sich selbst, dass sie nie in ihrem Leben Gott gesucht habe. Das wäre nämlich nichts als Anmaßung und Selbstbetrug. Der Mensch sei von sich aus gar nicht in der Lage, sich zu Gott aufzuschwingen. Alle Bemühung des Menschen, durch Riten oder religiöse Anstrengungen so etwas wie Gotteserfahrung zu finden, haben für sie den Charakter des Götzendienerischen, ja des Dämonischen. Gott allein ist es, der von sich aus seine Gegenwart schenkt, völlig frei und dann absolut überwältigend. Wir haben die Macht, schreibt sie, die Gegenwart Gottes willig in uns zu empfangen oder sie abzuweisen. Verschließen wir unsere Ohren, kommt sie wie ein Bettler wieder und wieder, doch ebenso wie ein Bettler bleibt sie eines Tages aus. Öffnen wir uns ihr in Willigkeit, dann legt Gott ein kleines Samenkorn in uns nieder und geht davon, und von diesem Augenblick an hat Gott nichts weiter zu tun und auch wir nichts, als zu warten. Attente nennt sie das, radikale Offenheit und Empfänglichkeit. Schon Erwartung wäre zu viel. Nein, das absichts- und erwartungslose Dasein ist gemeint, so bereit wie die Dinge, die jeden Morgen das Sonnenlicht über sich ergehen lassen. Wo das Samenkorn der göttlichen Liebe derart eindringt und zur Entfaltung kommt, verändert sich alles. Um ganz zum Ganzen zu kommen, ist ganz das Ganze zu lassen, dichtete zum Beispiel Johannes vom Kreuz, den Simone Weil über die Maßen schätzt. Ganz sein, heil werden. Und heilig. Das geschieht dort, wo der Mensch sich in seinem Treiben und in seinen Trieben immer wieder selbst zurücknimmt, um in Reinheit offen zu sein für das, was in Wahrheit geschieht. Was Simone Weil Aufmerksamkeit nennt oder auch Demut, ist nicht eine moralische Anstrengung, nicht eine meditative Technik, überhaupt nichts Willentliches mehr. Vielleicht könnten wir von einer kontemplativen Grundhaltung, von reiner Empfänglichkeit sprechen. Diese Perspektive ist, wie Simone Weils Werk insgesamt, religiös und intellektuell zugleich, philosophisch und politisch. Sie schreibt, die eigentliche Methode der Philosophie besteht darin, die unlösbaren Probleme in ihrer Unlösbarkeit klar zu erfassen, sie dann zu betrachten, weiter nichts, unverwandt, unermüdlich, Jahre hindurch, ohne jede Hoffnung, im Warten. Der Übergang zum Transzendenten vollzieht sich, wenn die menschlichen Fähigkeiten, Verstand, Wille, menschliche Liebe an seine Grenze stoßen und der Mensch auf dieser Schwelle verharrt, über die hinaus er keinen Schritt tun kann. Ersichtlich ist damit nicht faule Gelassenheit gemeint, kein schlappes Laufenlassen der Gedanken und Dinge, ganz im Gegenteil, förmlich gesammelte Kraft, geballte Achtsamkeit, hellwache Präsenz, vita passiva. Simone Weils Plädoyer für eine explizite Heiligkeit universaler Solidarität lebt also aus der Zustimmung zur Welt und zum Dasein. Genauer noch, sie lebt aus der Gewissheit, dass der in der Welt abwesende Gott doch ständig schon sozusagen anklopft und seinerseits wartet, dass wir ihm antworten und sein ständiges schöpferisches Wirken dadurch geschehen lassen, dass wir ihm Raum geben. Sie schreibt, Gott wartet wie ein Bettler, der aufrecht, reglos und schweigend vor jemandem dasteht, der ihm vielleicht ein Stück Brot geben wird. Die Zeit ist dieses Warten. Die Zeit ist das Warten Gottes, der um unsere Liebe bettelt. Sterne, Berge, Meere, alles, was uns von der Zeit spricht, bringt Gottes Flehen zu uns. So mag der Titel unserer Überlegungen deutlicher werden. Zitat: Man hat recht, die Schönheit der Welt zu lieben, denn sie ist das Zeichen eines Liebesaustausches zwischen dem Schöpfer und der Schöpfung. Die Schönheit ist für die Dinge, was die Heiligkeit für die Seele ist. Simone Weils Denken enthält eine ganze Ästhetik des Daseins. Sie, die sich ganz auf der Seite der Armen und Unglücklichen gestellt weiß, ist genauso hingerissen von der Schönheit des Daseins. Wirklich, die Welt ist schön. Sind wir im Freien allein und aufmerksam, so bringt uns irgendetwas dazu, unsere Umwelt zu lieben, mag sie auch aus ungefügter, roher, tauber und stummer Materie bestehen. Schönheit ist für Simone Weil das, was man nicht verändern will. Es ist das, was man anschaut und doch nicht haben will. Von jedem Kunstwerk, von jeder Schönheit in der Natur oder in der Beziehung geht ja in der Tat etwas Gebieterisches aus, was uns auf Abstand hält. Die Erfahrung der Schönheit ist, wie die Erfahrung des Unglücks, das besondere Einfallstor für Gottes Gegenwart. Nicht zu fassen, sagen wir dann, kaum zu glauben, einfach überwältigend. Die Bibel spricht von Herrlichkeit, von Wucht, von Glanz und Ausstrahlung. Noch einmal Simone Weil: Der Blick und das Warten, das ist die Haltung, die dem Schönen entspricht. Solange man denken, wollen, wünschen kann, erscheint das Schöne nicht. Untrennbar von diesem Verständnis des Schönen ist die Erfahrung der Notwendigkeit. Die Natur folgt Gesetzen, die Kunst folgt Gesetzen, im Weltgefüge herrscht eine symphonische Zuordnung, die nicht gestört werden darf. Wer derart dem Universum zustimmt und seinen Ordnungen, wer derart universal zu lieben lernt, darf und muss sich den Ordnungen dieser Welt fügen. Das kann äußerst schmerzhaft sein, und Simone Weil studiert es am eigenen Leib, in der Fabrikarbeit und bei der mühseligen Weinlese in der Provence, in den Gesetzen der Schwerkraft und der Liebe. Aber es ist eben zugleich jene Schule des Gehorsams und der Demut, die zur Heiligkeit führt. Im Gefüge der Weltordnung die Fügung und Führung Gottes erkennen, das ist entscheidend. Die Notwendigkeiten und Gesetze des Daseins sind, religiös gelesen, eine einzige Einladung zum Gehorsam, zum Hinhorchen und Dazugehören. Nirgends ist das deutlicher zu lernen als an der Materie. Sie ist gefügt in Notwendigkeit und nichts als Gehorsam zu dem, was sie ist und sein soll, und gerade so kann sie das Sakrament der Gegenwart Gottes sein. Mit keinem Wort war bisher von der Kirche die Rede. Aber leidenschaftlich sucht Simone Weil das Gespräch mit deren Überlieferungen. Sie studiert und meditiert die Bibel. Tag für Tag spricht sie das Vaterunser. Den Gottesdiensten der Kirche verdankt sie Entscheidendes, besonders bei den Benediktinern in Solem und bei den armen Fischern in Portugal. Sehnsüchtig möchte sie die Eucharistie empfangen, das Abendmahl. Aber von Gott selbst sieht sie sich berufen und verpflichtet, der faktischen Kirche nicht beizutreten. Was ihr philosophischer Grundsatz ist, gilt auch existenziell. Sie will und muss auf der Schwelle bleiben. Warum? Sie würde, so weiß sie mit Gewissheit, die Solidarität mit den Armen und Unglücklichen verlieren, wenn sie der faktischen Kirche beiträte. Denn nur de jure sei die Kirche bisher katholisch, in Wahrheit aber immer noch partikulär und provinziell. Zu wenig werden die anderen Religionen und Kulturen ernst genommen. Kaum gewürdigt werde die Schönheit der Welt. Vor allem aber sei die römisch-katholische Kirche bisher viel zu sehr im Banne des alten Rom geblieben. Zu machtförmig und dogmatisch sei sie geblieben, zu gewalttätig geworden. Dass die Kirche religiöse Menschen mit dem Bann belegt oder gar exkommuniziert, ist für sie unannehmbar. Indem Simone Weil trotz ihrer großen Sehnsucht nach der Eucharistie auf die Taufe verzichtet und auf der Schwelle bleibt, steht sie ein für ein transkonfessionelles, interreligiös, dialogkräftiges, universales Christentum. In einem ihrer schönsten Texte, das Unglück und die Gottesliebe, schreibt Simone Weil gegen Ende: Wer fähig ist, nicht nur zu schreien, sondern auch zu horchen, vernimmt die Antwort. Diese Antwort ist das Schweigen. Wer fähig ist, nicht nur zu horchen, sondern auch zu lieben, vernimmt dieses Schweigen als das Wort Gottes.